Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Noch über 14 Monate bis zur Bundestagswahl und die SPD hat schon ihren Spitzenkandidaten. Olaf Scholz soll's machen.
Deshalb fühle ich mich jetzt auch richtig gut.
Er ist der Kanzlerkandidat, den die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorschlagen. Die Union, die lässt sich etwas mehr Zeit bei der K-Frage, wahrscheinlich bis nach dem CDU-Parteitag im Dezember. Es gab auch Reaktionen aus der Union und den anderen Parteien. Wir sprechen also gleich über diesen ersten K-Kandidaten der großen Parteien, Olaf Scholz, hier im Podcast zum Update am Montag. Liebe ist kein Tourismus. Liebe ist wichtiger als 2 Wochen Toskana oder Portugal, sagen viele internationale Pärchen, die seit Monaten nicht mehr zusammengekommen sind wegen diverser Einreisebeschränkungen. Die Bundesregierung hat die Einreiseregeln für Ausländer gelockert, die mit einem oder einer Deutschen zusammen sind. Und Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich heute näher mit diesem Thema beschäftigt.
Ich habe mit Ricarda aus Berlin gesprochen. Sie ist verlobt mit einem Iraner, hat ihn jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen und sie war deshalb ganz aufgeregt über die Neuigkeiten.
Alle waren mega happy und krass positiv und meinten, wow, er kann mich zum ersten Mal endlich in Berlin besuchen und mein Umfeld kennenlernen. Und dann haben wir aber weitergelesen und das ist so aus meiner Perspektive, dass es so hohe Hürden gibt, die da eingebaut wurden, dass es ganz bestimmt, so wie wir, noch weitere zahlreiche Paare gibt, die das überhaupt nicht erfüllen können.
Was das für Bestimmungen und Regeln sind, das klären wir im Update-Podcast. Und wir wollen über die Menschen sprechen, die scheinbar nicht wissen, dass sie die Alltagsmasken genauso gut weglassen können, statt sie unter der Nase zu tragen. Wie können wir dezent solche Leute darauf aufmerksam machen, doch bitte sich und andere zu schützen, indem sie den Mund-Nase-Schutz über Mund und Nase ziehen? Tipps von einer Trainerin für gewaltfreie Kommunikation hört ihr hier im Podcast zum Update am 10. August 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Kurze Frage, kurze Antwort. Wie geht's Ihnen? Sie werden es ja, ne?
Deshalb fühle ich mich jetzt auch richtig gut.
Ja. Schöne lange Pause von Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Er zeigt etwas Emotionen. Er wird SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 und damit hat die Partei für Klarheit gesorgt. Aber warum so früh? Was für eine Strategie steckt dahinter? Darüber sprechen wir jetzt mit Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Klaus, also die SPD hat ihren beliebtesten Politiker nominiert. Das ist erstmal keine Überraschung, aber der Zeitpunkt schon, oder?
Ja, aber beides hängt natürlich miteinander zusammen, denn dass Olaf Scholz nun der beliebteste Politiker der Sozialdemokratischen Partei ist, das ist ja kein Naturgesetz, beileibe nicht, sondern eine Folge von einer Krise, in der er sich bewährt hat, in der er sehr prominent Verantwortung übernommen hat und im internationalen Vergleich zusammen mit der Bundeskanzlerin ein herausragendes Ergebnis erzielt hat. Und ich vermute, ein Kalkül der SPD wird sein, warum nicht daraus Nutzen ziehen, in einer Zeit, wo endlich mal einer von uns auch als Person ganz oben steht.
Als Parteichef, da haben ihn die Genossinnen und Genossen nicht gesehen, nicht gewählt, aber jetzt als K-Kandidat. Wie begründen das SPD-Präsidium und Vorstand, dass er jetzt dennoch die wichtigste Person, sag ich mal, im nächsten Wahlkampf werden soll?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Saskia Esken sprach heute von einer ungewöhnlichen Wendung und fürwahr, davon kann man wohl sprechen. Es ist möglicherweise auch ein Grund für das Timing, denn es hatte sich in den letzten Wochen und Monaten, in denen klar wurde, dass sich die Lage durch Corona auch innenpolitisch und parteipolitisch so geändert hat, intern Druck in der Sozialdemokratischen Partei aufgebaut, Olaf Scholz als natürlichen Kanzlerkandidaten zu sehen. Und was dagegen stand, war die Tatsache, dass das natürliche Vorschlagsrecht bei der Parteispitze lag und diese eben, du hast es erwähnt, im parteiinternen Wettkampf als ganz prominent links positionierte Parteiführung gegen Scholz gewonnen hatte. Also dieser Dreh ist nicht ganz einfach. Esken bat heute schlicht darum, diejenigen, die überrascht sind, um Vertrauen in die Entscheidung und man wird sehen, ob sie richtig war.
Was ich dann aber doch erstaunlich fand, ist diese Linksorientierung, die hat man ja am Wochenende nochmal ordentlich durchgehört. Die beiden SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans haben davon gesprochen, dass sie offen seien für eine Koalition mit Grünen und Linken. Also Rot-Rot-Grün. Passt dazu der Spitzenkandidat Olaf Scholz?
Tja, Du hörst mich schnaufen ein wenig. Also ich denke auch, dass das keine natürliche Partnerschaft ist. Und die Tatsache, dass die Opposition heute in ihren Reaktionen genau darauf abzielte, lässt mich vermuten, dass das Munition ist, die man nutzen will. Christian Lindner, der FDP-Chef, sagte etwa, das sei doch eine etwas rätselhafte Strategie. Einen Tag vorher Signale Richtung Rot-Rot-Grün und Richtung einem grünen Kanzler Habeck zu geben und einen Tag später Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten zu präsentieren, der keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er nicht daran denkt, als Juniorpartner in irgendeine Regierung einzusteigen, sondern der dafür wirbt, dass die SPD führt und nicht etwa in einer großen Koalition, dagegen hat er sich ausgesprochen, sondern in einem anderen Bündnis. Und das heißt, dass er sich Linken und Grünen zuwenden muss.
Die Reaktion von Lindner hast du angesprochen. Wie haben die anderen Parteien auf die Nominierung von Olaf Scholz reagiert?
Na, interessant war natürlich die des Koalitionspartners, denn wir reden hier ja über einen sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Und diesen Zeitpunkt, den hat vor allem Markus Söder problematisiert. Hören wir hier mal kurz rein.
Was ich generell schlecht finde daran über Zeitpunkt und Aussagen ist, dass wir jetzt bei jeder Entscheidung im Bundeskabinett Sorge haben, dass das allein unter Wahlkampfgesichtspunkten steht. Ich hätte vorgeschlagen, wir fangen sehr spät an mit Wahlkampf im nächsten Jahr, so wie das die letzten Male auch war. Die Leute können jetzt nicht die nächsten anderthalb Jahre nur Plakate und Wahlkampfveranstaltungen sehen. Sie wollen Lösungen.
Das war der bayerische Ministerpräsident, der CSU-Chef Markus Söder. Wenn wir noch Zeit haben, ein paar Sekunden hier Robert Habeck, der auch den Zeitpunkt problematisierte. Er schilderte Olaf Scholz als einen Politiker, den er gut kennt, freundlich, zugewandt, erfahren, aber...
Ich habe ihn immer als zugewandten, freundlichen und sehr erfahrenen Politiker wahrgenommen. Insofern viel Spaß, Olaf Scholz, bei dieser Reise. Insgesamt möchte ich sagen, dass mir schon klar ist, warum die innerparteiliche Logik der SPD diesen Schritt jetzt notwendig gemacht hat. Ich halte ihn aber für uns in keinsterlei Hinsicht für irgendeinen Fingerzeig. All diese Spekulationen über Koalitionen und Personen, die sind nicht unsere und wir werden uns von denen auch fernhalten.
Ja, da hast du ein paar Reaktionen. Ich will noch kurz die AfD erwähnen wenigstens. Die sagte, Scholz ist ein trojanisches Pferd, der bürgerliche Stimmen sammeln soll. Und zwar für eine dunkelrote Esken-Borjans-Kühnert-SPD.
Klaus Remme im Hauptstadtstudio Berlin über die Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wegen Corona den Geburtstag nur ganz klein feiern. Oder statt der geplanten Weltreise doch nur an die Ostsee. Das ist alles nervig und teilweise auch traurig für uns alle. Aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir könnten unsere Partner, also die Freundin oder den Freund, seit Monaten nicht sehen. Das ist Realität für viele unverheiratete binationale Paare, bei denen eine oder einer nicht aus der EU kommt. Vergangene Woche hat nach vielen Petitionen und Hilferufen Bundesinnenminister Seehofer reagiert und heute ist es soweit, ausländische Partner und Partnerinnen dürfen wieder nach Deutschland kommen. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team hat sich heute mit den Einreisebestimmungen auseinandergesetzt. Unter welchen Bedingungen dürfen sich binationale Paare in echt jetzt sehen, statt auf dem Bildschirm?
Das Paar muss erstmal beweisen, dass es nicht erst seit einer Woche zusammen ist oder so, sondern dass man in einer, Zitat, auf Dauer angelegten Partnerschaft ist. Also, und als Nachweis gibt es dann zwei Alternativen. Entweder du kannst beweisen, dass du schon mal mit deiner Freundin zusammengewohnt hast. Also dann müsstest du zum Beispiel den gemeinsamen Mietvertrag für die Wohnung in Sydney oder Chicago zeigen. Die andere Möglichkeit ist, du musst nachweisen, dass deine Freundin und du, dass ihr euch schon mal in Deutschland getroffen habt. Also sie könnte einen Stempel im Reisepass vorzeigen oder andere Unterlagen oder gemeinsame Fotos vom Kölner Dom, solche Sachen.
Und wenn ich eins von beidem habe, dann kann er rein.
Genau, also du als Deutscher müsstest dann quasi nochmal eine schriftliche Einladung schreiben, die deine Freundin dann vorzeigen kann. Und man braucht noch eine Erklärung, die beide unterschreiben, dass man miteinander in einer Beziehung ist. Und jetzt abgesehen davon gilt natürlich weiter die Risikogebieteinteilung. Also wenn deine Freundin aus den USA oder aus Ghana oder Costa Rica zum Beispiel einreist, dann muss sie 14 Tage in Quarantäne oder halt einen negativen Test vorzeigen.
Okay, aber das sind doch erstmal gute Nachrichten für viele unverheiratete binationale Paare, oder?
Voll. Also die haben sich auch monatelang dafür eingesetzt und Petitionen gestartet und so. Und auch Ricarda aus Berlin hat für ihre Beziehung gekämpft. Wir haben im April schon mal mit ihr gesprochen. Ihr Verlobter ist Iraner und lebt in der Türkei. Und ein halbes Jahr haben die beiden sich nicht gesehen. Wegen Corona ist auch ihre geplante Hochzeit geplatzt. Und dann kam eben letzte Woche die Nachricht von den geplanten Lockerungen. Und dann waren sie erst mega happy, bis sie dann weitergelesen haben zu den Bedingungen. Und dann wurde ihnen klar, die können wir nicht erfüllen, weil sie hatten noch nie eine gemeinsame Wohnung. Und Iraner bekommen auch jetzt mal in Nicht-Corona-Zeiten nur ganz schwer ein Visum für einen Besuch in Deutschland. Und deswegen haben die beiden sich eben noch nie hier getroffen.
Das macht uns krass wütend, dass meine x Besuche, die ich zu ihm gemacht habe, nicht zählen als Nachweis für unsere Partnerschaft oder auch das Ehefähigkeitszeugnis, was uns von einem deutschen Standesamt ausgestellt wurde, reicht nicht, um nachzuweisen, dass eine auf Dauer angelegte Partnerschaft vorhanden ist.
Wie schätzt du das ein? Ist das ein Einzelfall, die Situation von Ricarda und ihrem Freund?
Nee, also es gibt im Netz relativ viele Gruppen und Foren, wo binationale Paare und Familien sich austauschen. Und da hat man in den vergangenen Tagen schon viele Kommentare von Menschen gelesen, denen es ähnlich geht. Also Menschen mit Partnern aus afrikanischen Ländern zum Beispiel, aber auch welche aus Ländern, die eigentlich easy Einreisebestimmungen haben mit Deutschland. Also eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, dass sie seit 2 Jahren mit einem US-Amerikaner zusammen ist. Im April sollte er zum ersten Mal nach Deutschland kommen, aber der Flug wurde dann natürlich gecancelt. Und deshalb erfüllen auch sie die Einreisebedingungen nicht, weil er eben noch nie zusammen mit ihr hier war.
Weil das sein erster Besuch in Deutschland war. Und so wie die meisten Expertinnen und Experten die Pandemie einschätzen, da ist man ja gerade momentan nicht so richtig optimistisch, dass bald alles wieder easy ist und unkompliziert möglich ist. Das ist doch für die Paare bestimmt hart.
Absolut. Also Ricarda konnte immerhin vor 3 Wochen zu ihrem Freund in die Türkei, nach 6 Monaten, die sie sich nicht gesehen haben. Gestern ist sie zurückgekommen. Und ich glaube, das ist natürlich super schön gewesen, aber die beiden sind schon frustriert, dass es jetzt zwar Lockerungen gibt und dass sich mal nach Monaten was tut, aber dass sie jetzt halt wieder nichts davon haben.
Es ist sozusagen immer wieder eigentlich ein bisschen Schlag ins Gesicht. Ja, tut mir leid, ihr gehört nicht dazu. Und natürlich ist es mega schön, dass wir uns jetzt gesehen haben, aber wir bleiben ein bisschen auf der Stelle. Wir wissen jetzt wieder nicht genau, wann wir uns das nächste Mal sehen. Und das bedeutet auch einfach einen immensen Aufwand.
Denn sie hat nur begrenzte Urlaubstage natürlich. Und jedes Mal bei der Rückkehr aus der Türkei muss sie jetzt einen Test machen oder in Quarantäne. Also ist alles nicht so einfach.
Ab heute dürfen sich binationale, unverheiratete Paare wieder in Deutschland treffen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und deshalb heißt es für viele andere weiter, Geduld haben und nicht verzweifeln. Caro Bredendieck aus dem Update-Team war das mit den Details.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schaffen das. 5 Jahre ist dieser Satz von Angela Merkel jetzt her. Wir schaffen das. Im September 2015 war Deutschland gespalten in diejenigen, die Refugees Welcome gerufen haben und diejenigen, die den Zuzug von Geflüchteten kritisch gesehen haben. Diese Woche sprechen wir mit Menschen, die wir damals im Interview hatten. Wie geht es Ihnen heute, 5 Jahre später? Was hat sich verändert und wie fällt Ihre Bilanz aus? Haben wir es geschafft, so wie die Kanzlerin es versprochen hat? Unser Reporter Martin Krinner hat heute mit Rabia Haas gesprochen, die vor knapp 5 Jahren die Kitchen on the Run gegründet hat. Was das ist, erklärt sie selbst.
Kitchen on the Run ist ein Begegnungsprojekt. Das ist eine mobile Küche, die immer wieder mal an unterschiedlichen Orten ist und Menschen mit und ohne Fluchthintergrund beim gemeinsamen Kochen und Essen zusammenbringt. Die Idee ist, dass es einfach sehr niederschwellig ist, jeder mitmachen kann. Wir beim gemeinsamen Essen erstmal einen Raum der Begegnung schaffen und uns auf Augenhöhe austauschen und so langsam beschnuppern können.
Anfang 2016, als viele Geflüchtete noch in Notunterkünften auf dem Land oder an den Stadträndern gewohnt haben, war Rabea mit ihrem Küchencontainer und mehreren ebenfalls ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in ganz Europa unterwegs. 5 Monate lang.
Von Süditalien bis nach Schweden.
Und diese Route haben sie und ihre Mitköche gewählt, weil dort viele Geflüchtete unterwegs waren. Und sie wollten ihren mal ganz kleinen, mal aber auch etwas größeren Beitrag zur Integration leisten.
Mich hat es schon stark geprägt, weil ich einfach auf der Reise, glaube ich, über 2000 unterschiedliche Menschen getroffen habe und jeden Abend in neuen Konstellationen mit Leuten aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen und mit ganz verschiedenen Geschichten gekocht habe. Und da habe ich natürlich schon ganz viele bleibende Eindrücke mitgenommen und habe auch gemerkt, dass auch ich als Projektgründerin, die ja per se, jetzt sage ich mal, auch dem Thema Integration und so schon aufgeschlossen war, doch auch nochmal ganz schön viel für mich gelernt habe und auch eigene Vorurteile überworfen habe oder ja, so ein Schubladendenken würde ich es vielleicht eher mal nennen.
Sie kann sich an Gespräche mit Geflüchteten erinnern, in denen es um den Krieg ging, um den Verlust der eigenen Familie, sei es noch zu Hause oder auf der Flucht, um Hinrichtungen und andere schreckliche Dinge. Aber auch daran, dass sie ihr Bild von muslimischen Männern korrigieren musste, denn sie hat gesehen,
dass insbesondere auch arabische Männer doch auch ziemlich viel in der Küche stehen und echt gut kochen können. Das hat so ein bisschen meinem Klischee widersprochen. Und da war ich echt oft überrascht, dass die dann auch in der Küche das Zepter in die Hand genommen haben, ihre Lieblingsrezepte mitgebracht haben. Und man hat schon gemerkt, die stehen da jetzt nicht zum ersten Mal am Herd.
Bei der ersten Tour war Rabea durchgehend mit dabei. Und in den letzten Jahren hat sie den Küchencontainer immer wieder besucht. Denn das Projekt Kitchen on the Run gibt es nach wie vor. Im Corona-Sommer musste der Verein den Container zwar stilllegen, aber 2017, 18 und 19 war die Küche in allen möglichen deutschen Kleinstädten unterwegs. Und Rabea hat dort beobachtet, dass die Probleme der Leute sich verändert haben.
2016 waren wirklich fast alle noch eher in so einem aktionistischen Nothilfemodus und es ging wirklich um so dieses mal eine erste Begegnung schaffen, Hürden im Kopf abzubauen, Ängste zu nehmen, überhaupt irgendwie ins Gespräch zu kommen. Heute ist die Situation ein bisschen eine andere. Also es ist nicht mehr so, wie komme ich hier überhaupt zurecht, wie kriege ich meinen ersten Deutschkurs, sondern tatsächlich eher die Fragen, wie schaffe ich es, dass ich mir doch eine eigene Wohnung nehmen darf? Dann viel eben auch die Themen, wie klappt es mit dem Job? Kriege ich eine Festanstellung? Also gerade bei uns im Verein sind auch einige Geflüchtete, die jetzt Lehren begonnen haben, die jetzt teilweise auch wegen der Corona-Pandemie wieder gekündigt wurden, weil die irgendwie im Gastrobereich oder so unterwegs waren. Und das ist einfach was wo wir schon merken, dass es die Menschen einfach auch nochmal anders beschäftigt oder anders aus der Bahn wirft, wenn sie gerade so angefangen haben, so einen geregelten Alltag aufzubauen, der dann wieder unterbrochen wird. Das ist für viele schon sehr, sehr schmerzhaft.
Heute, 5 Jahre nach Angela Merkels »Wir schaffen das«, ist Rabea davon überzeugt, dass wir noch lange nicht alles geschafft haben. In Deutschland klappt es zwar ganz gut mit der Integration, meint sie, das liegt aber zum großen Teil daran, dass wir viele Probleme in andere EU-Länder ausgelagert haben.
Also wenn ich mal Richtung Griechenland gucke oder auch mich mit Kolleginnen und Kollegen aus Süditalien unterhalte, würde ich auf gar keinen Fall von wir schaffen das sprechen. Und die Bilder, die sich irgendwo in griechischen Lagern abspielen oder auch in großen Unterkünften in Italien und auch zunehmend mehr Schlauchboote, die da an den Inseln wieder anlanden, die lassen sich halt einfach hier in der medialen Debatte und so auch leichter an den Rand drängen.
Wir schaffen das, war für Rabea also ein guter Spruch für den Start. Am Ziel sind wir aber noch lange nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon bitter für die Menschen in Belarus. Sie können zwar wählen gehen, gewinnen wird aber am Ende immer der letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenko. Aus einzelnen Wahllokalen in Belarus, da hieß es gestern Abend von Wahlbeobachtern, dass die Menschen mit großer Mehrheit für die Oppositionskandidatin Svetlana Tikhanovskaja gestimmt hätten. Über 70% für sie und eben nicht für Machthaber Lukaschenko. Aber heute Vormittag hat die Wahlkommission in Belarus dann das erwartbare Ergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet, nämlich 80% der Belarussen sollen für Lukaschenko gestimmt haben. Die deutsche Bundesregierung hat große Zweifel an diesem Wahlergebnis. In der Nacht gab es in der Hauptstadt Minsk Proteste gegen Lukaschenko. Sicherheitskräfte haben diese teilweise gewaltsam beendet. Wir sehen heute chaotische Handyvideos aus Minsk und fragen nach bei Tilko Gries, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Moskau. Tilko, also Wahlbeobachter werfen der Regierung ganz klar Wahlbetrug vor. Welche Hinweise gibt es darauf?
Vielleicht 3 Punkte. Es gab ja nicht nur den Wahltag gestern, den Wahlsonntag, sondern seit Dienstag vergangener Woche durfte schon abgestimmt werden. Und es ist nicht möglich, die Wahlurnen von Dienstag bis Sonntagabend zu beaufsichtigen. Die bleiben dann in den Wahllokalen, das sind häufig Schulen, stehen. Da kann auch schon mal der ein oder andere Stimmzettel nachgeworfen werden, selber ausgefüllt von der Wahlkommission, die damit beauftragt ist, ein schönes Ergebnis zu produzieren. Dann gibt es nur ganz wenige Wahlbeobachter, wurden auch nur wenige zugelassen wegen der Corona-Pandemie. Dort, wo es welche gab, neutrale, Da konnten sie oft feststellen, dass die Zahlen an Wählern, die sie gezählt haben, letztlich nicht mit denen im Protokoll übereinstimmen. Da tauchten dann im Protokoll viel mehr Wähler auf, die aber physisch nirgendwo hingekommen waren ins Wahllokal. Und die Plattform Golos, die hat über 1,2 Millionen Belarussen haben sich dort registriert. Die wollten dort online dokumentieren, wie sie abgestimmt haben. Ich glaube, 80% haben dort bei Golos für Tichanowskaja abgestimmt. Und das sind so viele Stimmen, die im amtlichen Endergebnis schon gar nicht mehr auftauchen.
Was sagt denn die Oppositionskandidatin Tichanowskaja heute zum Wahlergebnis? Weil sie sieht sich selbst ja als Siegerin.
Sie sieht sich als Siegerin, sie hat sich sehr zurückhaltend geäußert, ist auch nicht leicht für sie, sie kann jetzt nicht sich hinstellen und sagen, so wir gehen jetzt ab sofort demonstrieren und ich bin die Jeanne d'Arc sozusagen von Belarus und gehe vorne weg mit der Faust, dann würde sie sofort festgenommen werden wegen des Aufrufs zu Unruhen, zu Massenunruhen, das steht unter Strafe, ist eine ganz schwierige Gesetzeslage, sie muss also da lavieren, sie hat alle Seiten zu Friedfertigkeit aufgerufen, will vermeiden, dass es zu Provokationen und wieder zu Gewalt kommt, wie in der vergangenen Nacht. Sie sagt aber durchaus auch, wir erkennen das Ergebnis nicht an. Ich bin die Siegerin dieser Wahl. Ich habe Beschwerde eingelegt bei der Zentralen Wahlkommission. Das ist ein formaler Schritt. Es wird nicht sehr viel nützen. Hm. Ja, und sie behält sich vor, eben weiter. Und ihre Mitstreiterinnen sagen auch, dass das wird jetzt ein langer Prozess. Wir werden lange kämpfen müssen. Wie gekämpft wird, ist nicht ganz klar.
Ja, die Proteste heute Nacht in der Hauptstadt Minsk. Beschreib nochmal, was heute Nacht passiert ist und wie es da jetzt weitergehen kann mit weiteren Protesten.
Da waren wirklich viele Menschen auf der Straße. Wie viele kann man nicht so richtig schätzen, weil ich nicht in Minsk sein kann wegen der Reisebeschränkungen und ich kann anhand der Videos, der Streams, die sehr wackelig waren, weil das Internet auch noch blockiert wurde von den Behörden, nicht schätzen, wie viele es waren. Aber es waren sicherlich einige 10.000, das würde ich schon sagen. Die waren auf der Straßen, verschiedene Plätze in der Hauptstadt in Minsk. Und dann begannen die Straßenschlachten. Ich würde sagen, das Gros der Gewalt ging vom Sicherheitsapparat, von der Polizei, vom Staat aus. Die haben Wasserwerfer eingesetzt, Gummigeschosse, Straßenräummaschinen. Es sind Menschen auch verletzt worden, schwer verletzt worden. Zum Teil Dutzende sollen im Krankenhaus liegen. Auch Beamte sollen verletzt worden sein. Und das hat dann so bis etwa 3 Uhr gedauert, bis die letzten Ausschreitungen dann beendet waren, gewaltsam beendet wurden.
Deutscher Funknova-Korrespondent Tilko Gries in Moskau über die Präsidentschaftswahl in Belarus. Wahlsieger nach einer möglicherweise gefälschten Wahl ist Machthaber Alexander Lukaschenko.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir zählen euch jetzt von Bettina. Bettina ist Vegetarierin, hat bei der letzten Wahl die Grünen gewählt und sie sieht die Maskenpflicht, die wir hier und da haben, momentan eher so.
Das ist ausschließlich ein Instrument, um Menschen zu unterdrücken und dann wusste ich so und jetzt hat es angefangen. Jetzt sind wir alle kurz vorm Untergang und ich sage definitiv, dass der Plan ist, tatsächlich 7 Milliarden Menschen zu ermorden.
Ja, 7 Milliarden Menschen sollen ermordet werden. Wir sind kurz vor dem Untergang. Das hat sie den Kolleginnen und Kollegen vom NDR gesagt. Bettina ist seit ein paar Monaten bei der WhatsApp-Alternative Telegram aktiv und hat sich dort mit Rechtsextremen verbündet.
Dann wurde Facebook immer mehr zensiert und dann hieß es, Telegram ist eine Alternative. So alle auf Telegram. Und da sind wir momentan noch.
Tja, puh, wie ihr wisst, sind ja auch Xavier Naidoo, Attila Hildmann über Telegram aktiv. Der Messenger hat weltweit mittlerweile 200 Millionen Nutzer. Verschlüsselt und sicher, verspricht Telegram. Und deshalb soll der Messenger besonders bei Rechtsextremen, aber auch bei Linksextremen beliebt sein. Generell bei Extremen, ich weiß es nicht. Aber natürlich gibt es auch viele ganz normale Leute, die bei Telegram unterwegs sind. Über Telegram sprechen wir jetzt mit Caroline Schwarz, freie Journalistin und Autorin des Buches Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Sie beobachtet die Aktivitäten in Telegram. Hallo Caroline, grüß dich.
Hallo.
Was ist denn der Hauptgrund, dass Rechtsextreme und auch Identitäre immer häufiger bei Telegram landen und aktiv sind?
Also sie ziehen da so ein bisschen den Islamisten nach, die den Messenger vor ein paar Jahren schon für sich entdeckt haben. Jetzt ist es so, dass Telegram den Ruf hat, zumindest wenige Inhalte zu löschen, selbst wenn sie justiziabel sind. Und im Vergleich zu WhatsApp kommt dann auch noch hinzu, dass man selbst Kanäle erstellen kann, wo man nur sendet quasi oder auch Gruppen. Und für beides gibt es eigentlich keine Begrenzung, was die Abonnenten- oder Mitgliederzahl betrifft, die in irgendeiner Form stark einschränken würde. Bei WhatsApp ist das aber der Fall.
Es heißt, es findet dort eine Radikalisierung bei Telegram statt. Was beobachtest du dort?
Man kann sehen, dass in den vergangenen Wochen und Monaten, vor allem während der Pandemie, die Kanäle und auch Gruppen massiv gewachsen sind zum Teil. Also das geht bis in die Zehntausenden pro Kanal teilweise. Es sind auch viele neue Gruppen und Kanäle hinzugekommen, vor allem solche, die Verschwörungserzählungen verbreiten, so wie wir das gerade auch im Beitrag schon ein bisschen gehört haben. Jetzt muss man aber doch noch einmal als Disclaimer dazugeben, wir können nur sehen, was Menschen dort schreiben, was für Bilder sie posten, teilweise auch Sprachnachrichten. Das heißt noch nicht, dass wir die Radikalisierung wirklich vollends erblicken können, aber man kann schon sagen, das Internet, auch Messenger, haben in den vergangenen Jahren auch bei rechtsterroristischen Anschlägen immer wieder eine Rolle gespielt.
Aber Gruppen mit Zehntausenden Mitgliedern, also das ist natürlich schon eine Größenordnung. Wie äußert sich denn der Anbieter Telegram selbst zu dem, ich sag mal, Austausch rechtsradikaler Ansichten und zur Hetze und zur Leugnung auf ihrer Plattform?
Man äußert sich tatsächlich selten. Pavel Durov, der Gründer, ist schon vor einer ganzen Weile aus Russland weg. Dort kommt er her und hat seine Server auch woanders hingestellt im Prinzip, um auch nicht dem Druck von der russischen Regierung zu folgen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass andere Menschen, zum Beispiel Protestierende in Hongkong, den Messenger nutzen. Wenn Staatsanwälte in Deutschland aber Daten von Leuten, die wirklich gegen das Gesetz verstoßen haben, gedroht haben, beleidigt haben wollen, dann kriegen sie da in der Regel keine Auskünfte. Und man trägt schon sehr dieses Meinungsfreiheit-Prinzip vor sich her, was aber beinhaltet, dass eben auch Menschen, die dort Gewaltfantasien äußern, da ganz offen unterwegs sind.
Und Überwachung durch die Geheimdienste, ist das möglich?
Das ist relativ einfach möglich. Also einerseits ist es auch schon in kleineren, eher clandestinen Gruppen passiert, dass die Behörden sich dort quasi reingeschlichen haben über Umwege. Es ist aber auch so, dass jetzt aktuell viele Gruppen, Kanäle ganz offen auf anderen offenen Plattformen beworben werden und man da relativ schnell reinkommt und man kommt quasi zum einen ins nächste, weil sich viele Kanäle untereinander teilen.
Wir haben ja eben den Ton von Bettina gehört, die gesagt hat, Facebook hat sie zensiert und dann sei sie eben weg gewesen. Ist das im Nachhinein ein Nachteil, weil sie sich dadurch vielleicht in radikalere Kreise bewegt hat? Oder ist es ein Vorteil für uns alle, weil sie in Facebook eine breitere Masse mit ihren Ansichten erreicht hätte?
Ja, sowohl als auch ist tatsächlich die Antwort. Also wir wissen, das sogenannte Deplatforming führt schon oft dazu, dass zum Beispiel einzelne Akteure hinterher weniger Reichweite bekommen. Das heißt, man kann eben weniger andere Leute ansprechen auf diesen Plattformen. Das ist schon ein Teil der Sache. Aber auf Telegram selbst, gerade in diesen Gruppen, ist es dann eben sehr ideologisch homogen. Wenn man auf Facebook eben noch so alte Schulfreunde und Familienmitglieder hat, ist das auf Telegram eher nicht mehr der Fall. Und man bekommt einfach immer wieder dieselben Inhalte, was zu einer Radikalisierung weiter beitragen kann.
Caroline Schwarz, Autorin des Buches Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt zwar Mund-Nasen-Schutz, aber so richtig angekommen ist die Message irgendwie noch nicht bei allen. Gerade am Samstag bin ich Zug gefahren, wieder mindestens 10 Leute gesehen, die sich die Maske unter die Nase schieben. Jetzt appelliert der Ärzteverband Marburger Bund an uns alle, also an unser Pflichtbewusstsein, wir sollen doch bitte unsere Mitmenschen auf das Tragen bzw. auch das richtige Tragen der Masken proaktiv hinweisen. Aber wie machen wir das, ohne wie die Sittenpolizei daherzukommen oder am Ende in eine Schlägerei zu kommen? Das gab es ja auch schon solche Fälle. Lorna Ritchie ist am Telefon bzw. über Leitung zugeschaltet. Sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation aus Berlin. Hi, grüß dich.
Hi, grüß dich, wunderschönen guten Abend.
Nehmen wir mal meine Situation im Zug, also Typ mit Mund-Nasenschutz unterhalb der Nase. Was sage ich dann? Also nichts gegen deine Nase, die ist top, aber ich möchte sie lieber nicht sehen. Wäre das eine gute Art und Weise?
Naja, auf jeden Fall wäre das schon mal eine Kontaktmöglichkeit und je nachdem, mit welcher Gesichtsmimik du das machst, das könnte entwaffnend sein und eine Gelegenheit zum Dialog entstehen. Das wäre für mich, meine Begriffe, wäre das humorvoll und ganz passend. Für andere sicher nicht.
Mein Ding ist so, das ist der gleiche Typ Mensch, der die Nase bzw. die Nase nicht bedeckt. Ich schaue mich um oder jemand sitzt relativ nah bei mir, ich schaue mich um im Supermarkt und ich sehe halt so einen, ich sag mal, großen, aufgepumpten Mann, mit Glatze manchmal und dann sehe ich eben die Maske unter der Nase und ich denke, nee, da sage ich jetzt einfach nichts. Ich habe auch da so ein bisschen Respekt vor. Ja. Oder wie würdest du es machen?
Da sind viele Vermutungen erstmal unterwegs. Ja? Also zum Ersten, was du ansprichst, ist selektive Wahrnehmung. Also würde ich sagen, gehe und schaue in eine Einkaufsmeile und schaue weg von all diesen Typen, die du hier gerade angesprochen hast und du wirst sehen, es gibt Omas, es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, es gibt die schön geschminkten Mädchen, also ist ganz unterschiedliche Menschen, die dann eben Kinnmaske tragen, sag ich so. Ich finde, es gibt drei Blickrichtungen, die ich wählen kann. Du suchst ja nach einem Satz, ich will dir aushelfen. Ich kann natürlich jemanden ansprechen und sagen, was ich gerne hätte. Und das Wesentliche ist, erste Blickrichtung, wie könnte derjenige mich denn ansprechen, damit ich bereit bin, meine Maske abzunehmen? Und da komme ich schon innerlich auf nicht nur Anstandsregeln, Humor, Freundlichkeit, Bitte sagen, Blickkontakt, die typischen Dinge, die wir in der Anstandsschule lernen, sondern da komme ich drauf, dass derjenige vielleicht nicht mein Feind ist, sondern einfach ein ganz normaler Mensch hat, der selber entscheiden will, wann er was macht. Und ich könnte das Gespräch so beginnen. Und sage, oh Ma, es ist heiß heute, oder? Boah, es ist einfach zu warm, oder Sie mögen einfach selber eine Pause haben von der Maske, oder? Kontakt aufnehmen, die Person ansprechen, vermuten, was bei ihm gerade los ist. Ja. Und das kannst du auch machen mit dem aufgepumpten Typen, von dem du Schläge befürchtest. Ja. Es ist in deinem Kopf, dass das passieren wird. Noch hat er gar nichts getan, der arme Kerl.
Das heißt einfach, ey Digga, ich kann das total verstehen, ja. Mir ist auch total heiß, die Maske, die nervt total, aber hey, lass uns darauf einigen, die dann doch hochzuziehen.
Da vermischst du den ersten und den zweiten Blickrichtung. Erstens, ich kann es total verstehen, würde ich komplett streichen, weil kannst du nicht, weißt du nicht, hast noch gar nicht gefragt. Das ist so ein Alltagssatz, der meistens kommt das gewalttätigste Wort überhaupt danach, nämlich aber. Ich kann es verstehen, aber und dann zeige, ich habe gar nichts verstanden. Also einfach direkt so, ey, ist es dir warm heute? Oder Digga, würdest du jetzt duzen, aber vielleicht im Sie-Form. Mal, Sie brauchen auch eine Pause oder wo ist anstrengend mit Maske, oder? Vermuten einfach, was beim anderen los ist. Kontakt aufnehmen. Wieso macht derjenige das? Haben Sie auch die Nase voll schon von Masken? Ja. Oder wir selber entscheiden. Und der zweite Blickrichtung ist, mich dann erst ins Spiel bringen. Meine Blickrichtung ist, ey, ich habe total Schiss. Um mich herum sind laute Covid-Kranke. Das höre ich zwar nicht in Berlin, aber sagen wir mal, das ist meine Angst. Ich möchte mich schützen. Ich bin schon vorbelastet gesundheitlich. Ich möchte echt gesund bleiben. Alleine 10 Kinder, was auch immer. Und ich teile mich mit, worum es mir geht. Weil sonst schaffe ich eine Situation, wo ich über ihn bestimmen möchte. Und auch die GfK ist nicht dafür hilfreich. Es gibt keine rhetorischen Mittel, wo sie das hinkriegen können, dass der andere das macht, nur weil du es gerade bist.
Die GfK. Ja,
was du willst.
Die gewaltfreie Kommunikation.
Jawohl.
Lorna Ritchie war das, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation aus Berlin. Danke dir.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.